Willkommen bei All About the Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams.
Willkommen zurück zu All About the Dress. Der erfahrene Podcast-Hörer, der gut zuhört, dem dürfte ein Name bekannt sein oder ein Begriff. Das ist nicht das Pampasgras, das oft geschmähte, sondern Kisui Berlin. Kisui haben wir seit 9 Jahren am Start, eigentlich schon fast seit Beginn. Wie es kommt, erzählen wir mal bei Gelegenheit oder wie es gekommen ist. Und da bin ich natürlich der Versuchung erlegen, nochmal die Kerstin zu interviewen, unsere Lieblingsdesignerin aus Berlin.
Oh, das ist aber lieb.
Ja, gell?
Dankeschön.
Ja, und das liegt nicht an dem Sekt, den wir eben getrunken haben, Kerstin.
Also, hallo.
Genau. Kerstin, ich habe so viele Fragen noch an dich und deswegen reicht eine Episode nicht. Deswegen machen wir eine zweite Episode. So eine Sache, so eine never-ending story to be continued, ne? Mhm. Wir werden uns noch häufiger treffen, also ja. Du entgehst mir nicht.
Gut.
Das gibt ja dieses fabelhafte Sprichwort, das heißt Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Also Zungenbrecher, Braut, also das ist so eine Sache mit diesen Zungenbrechern. Brautkleid bleibt Brautkleid. Muss Brautmode wirklich ganz bestimmten Regeln folgen, Kerstin?
Ja, muss vielleicht nicht, ne? Aber es macht es halt leichter erkennbar. Ne? Also wenn man jetzt halt ein weißes Kleid trägt, weiß an sich jeder Bescheid, dass es ein Brautkleid ist.
Sein
oder
sollte.
Ein Schleier macht
Ach, findest
halt,
du wirklich?
Ja, oder ein Schleier macht halt auch sofort Braut, muss man aber deswegen nicht tragen. Aber ich hatte auch mal eine Braut.
Du hattest mal eine Braut?
Wenn ich das mal so als geneigter Zuhörer sagen darf. Und die hat sich überhaupt nicht in Weiß gesehen. Überhaupt nicht. Und die hat bei uns ein ganz schönes, zartes, so ein Mintgrün, so ein bisschen graustichig, also wirklich ein schönes Chiffonkleid gekauft.
Das macht ihr auch?
Das haben wir auch mal gemacht, ja, genau.
Macht ihr aber nicht mehr, wenn ich mich so umgucke?
Da ist nee, das ist dann schon eben auch ein Sonderwunsch sozusagen. Dann besorgen wir eben den Stoff und machen das entsprechend. Aber das Feedback war nachher, dass die Oma auf der Hochzeit ein weißes Kleid trug und immer nur durch die Gäste lief und meinte, sehe ich nicht aus wie eine Braut? Sehe ich nicht aus wie eine Braut? Ich könnte die Braut sein, oder? Und das hat mir so leid getan. Das fand ich halt schon sehr fies von der Oma.
Ach du, da muss man, ich finde, man muss drüber stehen. Also ich finde, Gelassenheit steht ja jeder Braut gut zu Gesicht. Und diese Sache mit dem Weiß, ich hatte auch mal eine Braut, hör auf, ne? Und die war tatsächlich fürchterlich genervt an ihrer Hochzeit davon, dass ihre Schwägerin in einem weißen Kleid kam, also ein weißes Sommerkleid. Mhm. Und, das ist, weißt du, dieses keiner darf weiß tragen, ja, irgendwie ist das schon nachvollziehbar, aber ich habe dann gesagt, Herzelein, du bist die mit dem coolen Typen am Arm, mit dem Ring und dem Brautstrauß. Hast du Angst, dass man dich verwechselt? Außerdem, du hast deine Lieben eingeladen, du hast die Gäste kennen dich, die wissen, dass du die Braut bist, du bist die mit dem Brautstrauß. Ich finde das mit dem, keiner darf weiß tragen sonst, also ist jetzt nicht so meins. Ich kann mich entsinnen, meine Stieftochter hatte mich gefragt, als ich geheiratet habe, die hatte irgendwie so ein helles Kleid mit Blüten drauf, ob sie das tragen kann, sag ich, ja klar, come as you feel good und as you are, also das, mir war das tatsächlich an meiner Hochzeit völlig egal. Mhm. Weil ich gesagt habe, wirklich, ich bin die mit dem Bräutigam am Arm, ja, und mit dem Ring und dem schicken Styling, dem teuren und dem weißen Champagner. Nein, also das, ja, natürlich die Braut, die weiß ist die Farbe der Braut oder die weißen verwandten Farben, aber ich fand das, finde das immer nicht so, es muss nicht so streng gehandhabt werden. Man erkennt die Braut am Schleier. Und da waren wir bei dem Schleier.
Wenn man ihn dann tragen möchte, man muss ja nicht.
Nee, es gibt ja auch Blumenkränze, wobei, wenn das Band aus ist, das Band, wenn die Aufnahme zu Ende ist, erzähle ich dir mal eine ganz fiese Anekdote bezüglich Blumenkranz, die kann man öffentlich nicht erzählen.
Okay.
Ganz bestimmten Regeln, Ich finde immer beim Brautkleid, da gibt es so ein paar Attribute, die das, den Kontext herstellen. Zum Beispiel Schleppe, die Farbe, die Situation natürlich, wie gesagt, der Mann, die Kirche, die freie Trauung, die Situation halt. Couture, Knopfleiste, finde ich, hat auch immer so ein bisschen was Brautiges. Bestimmte Stoffe haben so eine Brautanmutung. Und wenn du das Kleid, das was ja bei Kisui-Kleidern hervorragend geht, unbezahlte Werbung, Klammer zu, ja okay, also du hast mich mit einem Glas Sekt bestochen, aber ich würde es dennoch unter unbezahlte Werbung abspeichern. Ich finde, bei Kisui-Kleidern geht es hervorragend, dass du, wenn du den Kontext rausnimmst, sprich, du kürzt die Schleppe, nimmst einen möglichen Schleier oder Blumenkranz weg, eventuell etwas anderes, was Brautattribut ist, gut, den Brautstrauß hast du jetzt auch nicht täglich dabei, dann ist ein Kisui-Kleid, finde ich, wieder tragbar.
Ja, ein cooler Gürtel drum oder sowas, ne? Irgendwie ein
Cowboy-Stiefel,
Ledergürtel oder sowas.
Absolut, finde ich auch. Deswegen lohnt sich die Anschaffung. Ich habe ja auch noch ein Brautkleid von Kisui, aber dazu kommen wir noch, wodurch wird der Preis eines Designer-Brautkleides gerechtfertigt? Das ist so eine Frage, die begegnet uns. Warum kostet ein Kleid das, was es kostet? Da haben wir jetzt das Thema mal lang und breit in einer Episode. Ich glaube, Episode 11, der Preis ist heiß oder so, haben wir das breit getreten. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, das aus dem Mund eines Spezialisten zu hören. Der Preis eines Designer-Brautkleides. Kerstin, sag mir was dazu.
Naja, ist auch nicht immer gerechtfertigt. Hängt ein bisschen vom Designer ab, würde ich sagen. Ne? Natürlich hast du riesige Marken, wo du nur die Marke zahlst, wo jetzt aber das Kleid trotzdem aus einem Polyester und Made in fragwürdig produziert wurde. Also das hängt ja nicht unbedingt immer nur zusammen. Bei uns ist es halt so, dass das Material der Hauptpreis ist, die Arbeitszeit ist groß, weil wir ja einfach in Deutschland produzieren. Da hast du natürlich schon im Nachbarland verdienen die Schneiderinnen schon nur ein Viertel von dem, was man in Deutschland kriegt. Das spielt da alles rein. Also
ja, bei dem Material ist mir das bewusst, weil ich habe ja schon für die ein oder andere Braut Material bei dir nachbestellt und habe dann gedacht so, jetzt ist mir auch klar, woher der Preis für dieses Kleid kommt. Und das ist auch etwas, wenn man die anfasst, finde ich, spürt man es auch. Das ist auch unsere Bräute, die ein Kisui-Kleid anziehen, die sagen, das fasst sich anders an. Und weißt du, was ich immer mache, Kerstin? Wenn eine Braut bei uns das Kisui-Kleid abholt, dann hänge ich immer den Kleiderbügel an einem Finger auf und sage, das geht nur mit Kisui.
Weil es halt leicht, so leicht ist. Sind. Ja, da kratzt auch keine Spitze oder irgendwas. Also das sind schon schöne Materialien. Also ich wollte noch sagen, dass natürlich im Designprozess ist das natürlich auch was anderes. Wenn du wirklich eigenes Design machst, hast du ja ganz viel Prozess davor. Du musst Schnitt machen, Entwurf machen, Schnitt nochmal abändern, Nesselproben nähen und so. Also bis man
skalieren, bei dem das ist fertigen, der Lieblingsjob von dir, das weiß ich.
Bis man bei dem fertigen Kleid ist, ist halt unheimlich viel Zeit vergangen. Wenn ich natürlich so ein Designer bin, der einfach in die Fabrik fährt und sagt, okay, ich nehme das, das und das Kleid und die Schleife nur einfach auf die andere Seite, ist der Prozess ein bisschen kleiner.
Das stimmt.
Und dadurch auch eine Ecke günstiger natürlich. Also
ja, wir haben ja auch, es gibt ja auch Kollegen, die sagen, sie haben eine eigene Kollektion. Was ich von der Wahrnehmung her nachvollziehen kann, aber von meinem Verständnis her etwas anderes ist, wenn ich als Brautmodengeschäft sage, ich habe eine eigene Kollektion, dann erwarte ich von meinem Anspruch an mich, dass ich die gestalterische Arbeit geleistet habe. Und das haben wir ja auch bei einem Kleid gemeinsam gemacht. Wir haben, die Kerstin und ich, wir haben ja ein Kleid zusammen entwickelt, die Dori. Gibt es nur bei All About Dreams. Und da haben wir uns gemeinsam hingesetzt und gesagt, wie stellen wir uns ein wunderbares All About Dreams Kisui Kooperationsdesign Kleid vor. Und ich finde das Ergebnis überzeugend. Wir haben auch schon einige Bräute mit der Dori glücklich gemacht. Und da ist aber, Kerstin, für mich dann die Frage, wer hat denn die gestalterische Arbeit geleistet? Für mich heißt es nicht, ich habe eine eigene Kollektion, wenn ich das mache wie ein Konfigurator. Weißt du, so wie ich mir einen Mercedes zusammenstelle online, da kann ich sagen, das und das Modell, die und die Farbe, die und die Sonderausstattung und dann fällt unten sage ich jetzt mal virtuell, das fertige Auto vom Band. Wer hat denn da die geistige Arbeit geleistet? Ne?
Ja.
Und deswegen ist für mich eine eigene Kollektion immer noch ein anderer Anspruch. Aber das ist ein Thema, da kann man sich lang und breit drüber auslassen.
Das stimmt.
Das werden wir auch nochmal tun, Kerstin.
Okay.
Bereite dich vor. Ja, was ich auch gerne wissen möchte, ist, Brautkleid ist so die Königsklasse der Mode. Du hast ja vorher etwas anderes gemacht. Du hast ja bisher nicht irgendwie auf die Welt gekommen, hast Brautkleider designt. Ist es für dich reizvoller, ein Abendkleid zu entwerfen oder ein Brautkleid? Weil ein paar Gesetzmäßigkeiten sind ja schon ähnlich, aber beim Abendkleid hast du natürlich ein bisschen mehr Freiheiten.
Das stimmt, aber ich glaube, mittlerweile könnte ich gar kein Abendkleid mehr machen.
Ach, du kannst alles machen, Kerstin. Natürlich kannst du ein Abendkleid
machen. Nee, es ist tatsächlich so, naja, aber guck mal, wir machen ja jetzt seit 15 Jahren Brautmode. Das heißt, ich habe ja nur weiße Stoffe. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich noch eine Farbkombination zusammenkriegen könnte.
Die ich bin mir sehr sicher, dass du das tun würdest.
Ja. Naja, auf jeden Fall, an sich bin ich immer ganz froh, dass wir Brautmode machen, weil dann kann ich schon mal ganz viele super, super schöne Stoffe ausschließen, weil es die nur in Farbe gibt und kann mich auf den Bereich konzentrieren, den die Stoffhändler in hell mitbringen.
Das wo du dann sagst, ist das Brautmode, dann tun sie das alles weg.
Ja, es gibt so tolle Sachen. Es gibt ja auch viele Stoffe, die wir haben, die es dann auch in Farbe gibt oder mit einer tollen farbigen Bestickung oder... Also gerade unser französischer Spitzenhersteller, der bedruckt auch so viel Stoffe Sophie, und Spitze Sophie, und Sophialette, ja. Das ist Wahnsinn. Die arbeiten ja für die ganzen Couture-Labels und sowas auch. Ne?
Sophialette also hat ja auch den Stoff gemacht für Oscar de la Renta. Sophialette hat für, hat die nicht auch, nee, das war ein anderer Stoff für Kate Middleton.
Da waren die auch dabei. Ja. Da gab es nur noch 5 andere Firmen, die auch behauptet haben, es wäre von ihnen.
Okay. Ja gut, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Nein, aber was ich, also Sophialette hat, glaube ich, auch Marilyn Monroe eingekleidet.
Ja, Stoff, die ja, Spitze ne? hatten wir zum Beispiel auch im Kleid auch, damals. Ne? Ja. Also die haben dann ja auch so ganz klassische Muster, die irgendwie schon seit hunderten Jahren in der Kollektion sind und die dann immer mal wieder aufgelegt werden, die man dann wieder kaufen kann. Oder sie machen dann irgendeine tolle Bestickung eben drauf. Also wenn man da noch an Farbe denkt, dann...
Wird man irre.
Ja, quasi. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll.
Kerstin, also ich habe profundes Vertrauen in dich. Sollte das mit der mit der Brautmode irgendwann mal sich verändern, weiß ich, du wirst geile Abendkleider entwerfen.
Ja, und wir haben ja auch Kleider, die sich für beides eignen. Also wir haben ja zum Beispiel unser Nikrita-Kleid, das ist ja schon ein bisschen älter jetzt.
Was heißt denn älter? Das ist doch nicht älter, das ist ein Klassiker. Die Nikrita, das ist zeitlos.
Genau.
Hätte Audrey schon tragen können.
Und das haben wir ja, also es gibt eine Querflötistin, die Anna de la Vega, und die hat dieses Kleid mittlerweile in 3 oder 4 verschiedenen Farben. Und tritt halt immer nur in diesem Kleid auf. Da haben wir neulich eine Arte-Reportage von ihr gehabt. Da hatte sie es dann in Lila an und sie hat es in so einem knalligen Pink und sie hat es in Schwarz und sie hat es in Weiß. Also sie hat es in verschiedensten Farben.
Die Frau weiß halt, was gut
ist. Das ist ihr Signature-Dress. Also von daher können wir schon auch von den Kleidern theoretisch welche in Farben machen.
Ja, aber das gibt so den einen oder anderen. Darf man darüber sprechen, welcher VIP schon ein Kleid von euch getragen hat? Ich meine, Frieda Gold hatte mal ein Kleid von euch an. Und ja, dann das Mädchen mit der Oberlippe, wie heißt sie das gleich?
Mit der Oberlippe. Lana Del Rey.
Ja, genau. Okay, ich habe nichts gesagt. Nein, die hatte auch ein tolles Kleid von euch an.
Ja.
Und ich auch.
Ja,
siehst du. Ich, weißt du...
Das reiht sich ja so ein.
Also ich finde, Abendkleider finde ich ja auch, weißt du, man denkt sich das so leicht nach dem Motto, pack da Farbe drauf und dann ist es ein Abendkleid. Das ist ganz so einfach, nee. Ist es nicht. Ne? Das ist ja auch nicht so, dass du sagst, dieses Kleid in Weiß wäre dann ein Brautkleid. So funktioniert es ja auch nicht.
Nee.
Sind ja auch ein paar andere Gesetzmäßigkeiten. Jetzt hast du natürlich auch, Kerstin, den Vorteil, du entwirfst nicht nur, also du sitzt nicht in irgendeinem Elfenbeinturm, machst putzige Zeichnungen, die dann irgendwie ein findiger Assistent irgendwo hinträgt zu einem Büro, das das umsetzt in Schnitte, sondern ihr macht ja alles in-house. Mhm. Du entwirfst die Kleider, mhm, ihr macht die Schnitte. Wie wir wissen, ist Skalieren dein Lieblingsjob, mhm, den dann ja eine begabte Assistentin vielleicht auch mal übertragen bekommt, so sie begabt genug ist. Und du überwachst ja auch die Herstellung. So. Ja. Jetzt hast du den Vorteil, du bist ja auch richtig an der Front. Das heißt, ja, bei Kisui kann man bei Kerstin ein Kleid kaufen.
Ja.
So wie ich das zum Beispiel gemacht habe.
Ja.
Gespoilert, kommt noch. Das finde ich natürlich in zweierlei Hinsicht phänomenal, weil du hast den Bezug zur Basis, weißt du? Du hast den Bezug der Braut, du hast ein Gefühl für die Braut, du berätst Bräute. Du hockst da nicht irgendwo und denkst, ich entwerfe für irgendeine eine virtuelle Frau, die ich mir jetzt am Reißbrett entwerfe, mache ich jetzt ein Kleid, sondern du hast reale Bräute bei dir im Laden und das sind natürlich Dinge, die nimmst du mit in deinen Designprozess. Das hat ja auch nicht jeder Designer. Ich sehe bei manchen Designs, weiß ich ganz genau, der Designer hat das letzte Mal eine Braut gesehen, als seine Oma geheiratet hat. Ja. Und bei dir ist es so, das ist ja real. Du bist wirklich auch an der Front. Ihr habt hier ein Showroom, ihr verkauft hier Kleider. Man kann direkt bei dir, wenn man Glück hat, sich beraten lassen. Und das finde ich auch für die Braut nochmal etwas anderes. Ich kann mich entsinnen, dass ich mit einer zauberhaften Braut hier war. Mit Sabrina. Sabrina hat hier, weißt du noch? Ach, wir haben eine schöne Zeit. Ja, Sabrina hat hier ein Kleid ausgewählt, das ging auch relativ schnell. Die hat also zack, zack gesagt, das ist meins und wir brauchen jetzt nichts mehr anderes probieren. War dann auch sehr unkompliziert. Und du hast natürlich dieses Kleid optimiert auf Sabrina und das war fantastisch. War übrigens eine tolle Hochzeit. Habe ich dir Fotos geschickt?
Ja, ich habe Fotos geschickt.
Gut, ansonsten hätte ich dich nochmal zugesperrt.
Nee, alles gut. Nee, aber das ist ja auch wichtig beim Entwurf, ne? Weil du musst ja, also wenn wir die Kollektion machen, überlegen wir ja schon mit, haben wir auch für verschiedene Typen was dabei. Ne? Also ich meine, du musst ja auch mal gucken, wir hatten jetzt eine Braut, die war nur 1,43 groß. Die kann natürlich nicht das gleiche Kleid anziehen wie eine Braut, die dann irgendwie auch mal 1,86 groß ist. Und wir haben jetzt erst eine Braut gehabt am Wochenende, die hat Kleidergröße 32 getragen. Wir haben aber auch schon ein Kleid gemacht in Kleidergröße 60. Mhm. Und es gibt halt Kleider, die funktionieren nicht durch die Bank bei allen Geschichten. Und dann muss man im Entwurf halt schon überlegen, habe ich was drin, was irgendwie auch mal ein Ärmelchen hat und ein bisschen was überdeckt? Habe ich was drin, wo man auch mal einen anständigen, richtigen BH tragen kann, weil die Braut vielleicht ein F-Körbchen oder mehr hat, was wir durchaus auch öfter haben? Habe ich was mit einem geschlosseneren Rücken, weil vielleicht auch mal die Haut nicht so schön ist oder irgendwie ein älteres Arschgeweih verdeckt werden soll?
Ja, oder die Braut auch einfach nicht einem Trend erliegen möchte, wie alle anderen Bräute, die sagen, ich habe einen offenen Rücken, übrigens erschrecke ich da
immer. Ja, das ist immer so medizinisch.
Spina bifida. Ja, ich finde auch, also wir sagen immer tiefer Rücken auch
schon. Ja. Ne? Also von daher ist das schon gut und ich sage auch immer den, also auch die Schneiderinnen und so müssen bei uns, auch die Assistentinnen, wenn ich gerade eine habe, müssen auch immer Bräute mitberaten. Das finden die am Anfang manchmal gar nicht so witzig, weil ja auch nicht jeder so der Typ ist, der da irgendwie so...
Ja, aber wie willst du denn ein das Gefühl entwickeln?
Genau, und das, genau das, so habe ich es eben auch immer erklärt. Ich habe gesagt, du musst wissen, was die Bräute wollen. Wenn du einen Entwurf machst, musst du wissen, worum es geht, wie die ticken, was die sich vorstellen, was die für Wünsche haben. Das muss man einfach verstehen. Man muss eben auch immer am Anfang der Saison lernen, das geht mir aber auch immer noch so, welches Kleid passt wirklich mit welcher Figur zusammen. Da kriegt man auch erst dann, wenn die ersten paar Bräute dann die neuen Sachen anprobiert haben, wirklich ein Gefühl für, dass man dann so irgendwie weiß, ne, ah, okay, das funktioniert da und das funktioniert da. Das weiß man auch nicht immer gleich von Anfang an.
Passiert es, Kerstin, dass du während des Laufs einer Kollektion ein Kleid optimierst, weil du sagst, ich habe festgestellt, dass diese Träger irgendwie dauernd rutschen oder wir müssen das irgendwie mit dem Ausschnitt anders lösen oder so, dass du da kleine Modifikationen vornimmst? Oder passiert es so, dass man das dann einfach so bestellt? Also wir machen ja auch manchmal eine Sonderbestellung, wenn eine Braut sagt, ich möchte die Träger breiter, schmaler, gekreuzt, gewickelt, geflochten, keine Ahnung. und ihr macht es dann in der Produktion oder optimierst du das Kleid im Lauf der Kollektionsgültigkeit, die ja bei euch selten so limitiert ist?
Nee, eigentlich nicht. Tatsächlich dann eher einzeln bei den Nachordern, dass man halt gleich sagt, ne, ich will die Taille irgendwie höher haben oder kannst den Träger länger lassen. Weil das Problem ist, ihr habt ja ein Musterkleid da. Wenn ich jetzt für mich entscheide und sage, okay, da ist jetzt irgendwie die Taille zu lang geworden und ich setze die hoch, dann kann ich nicht mehr mit dem arbeiten, was ihr da habt.
Ja, das stimmt.
Also
wir haben ja Fakten geschaffen.
Genau, deswegen mag ich es auch immer nicht so gerne, wenn ein Laden gleich bei der Grundorder schon eine Sonderanfertigung bestellt. Weil ich dann halt immer überlegen muss, okay, was hat der jetzt für eine Sonderanfertigung da gehabt? Auf der Basis muss ich dann ja die Änderung machen. Also ist es eigentlich, um Fehler zu vermeiden, die ja durchaus passieren können, immer besser, man hat das Kleid so, wie es hier ist. Und dann machen wir eben dann für die Braut entsprechend den Ausschnitt tiefer oder eben geschlossener oder die Taille höher oder den Träger irgendwie anders.
Also ich sag ja immer, Kisui macht das, was sich ergonomisch und designtechnisch vertreten lässt. Also ich habe das ja mal, dass manchmal eine Braut kommt und sagt, das Kleid ist trägerlos, kann man da Ärmel rannähen. Und dann sage ich, das geht nicht immer. Nicht jedes Kleid ist dafür zu haben. Aber dann sprechen wir miteinander, das klären wir dann gemeinsam im Gespräch ab. Und da sage ich auch immer, Kisui macht alles, was, ich sage es jetzt mal volkstümlich, das Kleid nicht ruiniert vom Design und was sich physikalisch umsetzen lässt.
Ja, und wo sie sich dann noch drin bewegen kann. Natürlich kann ich an Corsagenkleiden Ärmel nähen, wenn sie... Ja. Die Arme unten behalten will. Also da hatten wir auch mal eine Braut, die unbedingt Ärmel haben wollte. Und dann habe ich gesagt, aber du wirst die Arme nicht hochkriegen. Und dann meint sie, muss ich auch nicht. Ich will unbedingt Ärmel dran haben. Dann kann ich mich eben nicht bewegen. Dann habe ich gesagt, gut, wenn du jetzt ganz klar sagst, du musst dich nicht bewegen können und keinen umarmen können, dann kriegst du eben Ärmel dran. Ich würde es nicht machen, aber wenn du unbedingt willst, dann ist es so und dann hat sie das halt auch so gemacht. Aber ich würde es ihr nie dran machen und dann stellt sie nachher fest, ach du Schande, jetzt kann ich mich ja gar nicht bewegen. Genau. Also wir sind schon immer offen und ehrlich und kommunizieren das so und dann kann die Braut sich das überlegen, ob sie das möchte.
So machen wir das auch und das ist auch das, was ich unter guter Beratung verstehe. Gute Beratung heißt nicht, der Braut sklavisch jeden Wunsch zu erfüllen, mit dem sie dann vielleicht gegen die Wand läuft, sondern ihr auch das Prinzip von Ursache und Wirkung näher zu bringen, zu sagen, können wir machen, bedeutet für dich dann aber das und das. Und dann hat die Braut alles, was sie braucht, um eine Entscheidung zu fällen, weil die Braut oft eine Entscheidung fällt und weiß aber das Prinzip von Ursache und Wirkung nicht. Beispielsweise, wenn ich da Ärmel dran habe, kann ich die Arme nicht mehr hochheben. Also da finde ich, ist gute Beratung schon echt nötig. Gute Beratung ist auch, dass man einer Braut kein Kleid berät, das sie nicht ziert. Um mal das etwas altmodisch auszudrücken. Wonach sollte deiner Meinung nach eine Frau achten, wenn sie ein Brautkleid kauft?
Aufs Gefühl. Der Rest ist eigentlich total egal. Wenn die aus der Umkleide kommen und du siehst schon das Leuchten in den Augen oder die ersten Tränchen fließen schon, du siehst denen das ja auch an. Und dann weißt du schon, das ist das richtige Kleid. Also natürlich gibt es Leute, die weniger emotional sind als andere, das gibt es schon auch, aber trotzdem dieses allein, wie die dann, selbst wenn man nicht weint, aber die Haltung ist eine andere. Sobald ich das Kleid anhabe, stehe ich irgendwie ganz anders. Ich fasse ständig über den Stoff, genau. Also das sind alles so Sachen, ne, man muss nicht immer gleich heulen, man ist ja nicht im Fernsehen, also man muss nicht jedes Mal in 1000 Tränen ausbrechen. Ja, aber wir haben dann ja auch Bräute, die Angst haben und sagen, kann das denn mein Kleid sein? Ich habe jetzt gar nicht geweint.
Ach, das sagen die aber bei euch auch?
Das sagen die bei uns
Danke,
schon auch
Danke, liebe
mal.
Doku-Soap-Filmer, dass aber, alle Bräute glauben, man muss weinen.
Ja, aber es ist ja eine Typsache. Ne? Also ja, ich heule natürlich bei jedem Happy End, in jedem Hollywood-Film, aber es gibt eben auch Menschen, die müssen da überhaupt nicht bei weinen.
Lass uns mal gemeinsam einen Hollywood-Film angucken und heulen.
Aber es gibt ja auch viele, die da nicht weinen müssen. Also müssen die vielleicht auch beim Brautkleid nicht weinen. Also das, aber man merkt es einfach so an der ganzen Haltung und an dem, ja, wie sie sich dann halt benehmen, auch im Kleid, und hast du das Gefühl, die wollen das gar nicht mehr ausziehen irgendwie und so, ne? Und
ist das bei dir das auch so, dass sie dann anfangen zu erzählen und dann so quasi unbewusst, also dann erzählen sie von der Hochzeit und schwärmen vom Bräutigam und du merkst, was ich immer eine ganz, ganz süße Situation finde, dass sie unbewusst den Zeitpunkt ein bisschen rausschieben wollen, wo sie das Kleid wieder ausziehen müssen. Ne? Ja, ja. Und dann denke ich, dann sage ich auch immer, weißt du, eigentlich brauchen wir gar nicht so lang noch drüber diskutieren. Eigentlich zeigst du schon alles.
Ja.
Jetzt sieht nicht jede Braut wie ein Topmodel aus. Also, und schlank heißt ja auch nicht unbedingt perfekt gewachsen oder perfekt proportioniert. Was ist das Geheimnis, dass eine Braut unabhängig von der Größe und von der Figur einfach charismatisch und schön aussehen lässt?
Naja, aber da sind wir ja wieder bei dem Wohlfühl-Ding, ne? Also wenn du halt was anhast, wo du wirklich weißt, das ist meins und da fühle ich mich schön drin, dann strahlst du das ja auch aus. Also du hast ja manchmal Bräute, die dann, weil jemand auf dem Sofa sitzt und sagt, oh, das gefällt mir jetzt aber nicht so, die dann eben Angst haben, ne? Und denken, oh, lassen sich da so ein bisschen verunsichern irgendwie. Und dann sage ich halt auch immer, du, wenn das dein Kleid ist, dann strahlst du das aus. Und dann wird jeder sagen, boah, die sah fantastisch aus. Selbst wenn einer auf der Hochzeit ist, und du triffst ja nie alle Geschmäcker, wenn du jetzt eine Hochzeit mit 100 Gästen hast, kannst du ja vergessen, dass alle 100 Leute dieses Kleid gleich toll finden. Irgendeiner hätte immer sich für ein anderes entschieden.
Da gibt es einen, da würde ich besonders Wert drauf legen.
Genau, und wenn dann einer dabei ist, dem das nicht gefällt, aber du strahlst es aus, dann wird er sagen, boah, die sah Hammer aus. Wäre jetzt nicht mein Kleid gewesen, aber für sie war es großartig. Wenn du aber was anhast, wo du dich da hast überreden lassen und es ist irgendwie nicht deins, dann siehst du halt unsicher aus. Trotz allem wirst du dir, auch wenn du dich auf die Hochzeit freust, dich ein bisschen unsicher fühlen und das merkt man dir dann auch an. Und dann wirst du vielleicht mehr Leute auf der Hochzeit haben, die sagen, naja, so richtig war es halt doch nicht ihr Kleid. Also du musst es eben mit Überzeugung und Begeisterung und Liebe tragen und dann...
Das ist das, was ich immer sage. So ganz entre nous, Kerstin, kleines Geheimnis. Ich sage den Bräuten immer, es ist völlig egal, was du trägst. Völlig. Das, was deins ist und in dem du die Ausstrahlung hast, das ist das perfekte Kleid.
Genau.
Und es ist völlig egal, ob das Tante Erna, deine Yogalehrerin oder dein Gärtner rausgesucht hätte oder dabei geweint hat, sondern dass ich sehe das auch manchmal bei Hochzeiten, dass ich bei ein sensationelles Kleid und ich denke, irgendwas stimmt nicht mit dem Kleid. Und dann möchte ich immer wetten dagegen, dass irgendjemand die Braut belatschert hat, dieses Kleid zu wählen, weil es einfach von der Optik her toll war. Aber die Optik ist eben nicht alles beim Brautkleid. Und das ist das, was viele, glaube ich, bei der Brautkleidauswahl immer so ein bisschen, also das ist so eine Mehr, wenn es toll aussieht. Nein, nicht, wenn es toll aussieht, sondern wenn es so aussieht, als ob du dich toll drin fühlst.
Ja.
Und das ist halt der Unterschied. Und das kannst du halt nicht in ein Körbchen werfen.
Ja, weil du hast ja nicht nur, dass es figürlich zu dir passt, das ist ja auch eine Typfrage. Ne? Du hast so viele verschiedene Kleider, du kannst ganz romantisch, feen, elfenhaft aussehen. Du kannst aber auch ein Brautkleid tragen, wo du echt eine Power ausstrahlst.
Also das Leopardenkleid von eben. Ne?
Weißt du, und dadurch hast du halt, also das spielt ja auch mit rein. Also es geht ja oft nicht nur darum, was einem figürlich gut steht, sondern auch was man, das hört sich immer komisch an, aber was man für ein Typ Braut sein möchte.
Was wenn transportiert man eben deine Ausstrahlung.
Genau.
Ja. Jetzt warst du nicht immer Brautkleiddesignerin, sondern du hast ja auch bei großen Namen schon gearbeitet. Gibt es in der Brautmode ähnlich vergängliche Trends wie in der Damenoberbekleidung? Oder sagst du, das ist davon ein bisschen losgelöst? Das sehe ich in der Fashion-Industrie ein bisschen anders.
Ich glaube, es ist ein bisschen losgelöster. Irgendwie kommt ja auch immer alles wieder. Ne? Jetzt sind wir ja auch wieder beim Puffärmel.
Hatten wir
ja schon mal.
Ich sag dir was, ich habe gestern eine Bluse getragen mit Puffärmeln. Da hätte ich vor 3 Jahren einen Schwur getan, dass das nie passiert.
Ja, siehste. Man muss sich ja an manche Sachen auch erst wieder gewöhnen dann mit der Zeit.
Oder große Schleifen am Po.
Ne? Genau. Also von daher, aber die Kleider gab es wahrscheinlich durchgehend immer. Die wurden dann halt mal mehr getragen und mal weniger. Ich komme ja an sich vom Dorf, da wurden die wahrscheinlich dauerhaft durchgetragen die ganzen Jahre jetzt. Das könnte eben durchaus sein. Ja, von daher glaube ich, ist es eher nicht ganz so trendorientiert. Also was man halt immer merkt, ist, es dauert immer länger bei Brautmode, bis irgendwas wiederkommt. Also wenn man jetzt zum Beispiel den Puffärmel nimmt, den haben wir in normalen Kollektionen ja jetzt durchaus schon 2 Jahre, 3 Jahre. Bis der dann in die Brautmode schwappt, dauert es immer ein bisschen. Also,
was meinst du, warum ist das so?
Die Leute müssen sich erst dran gewöhnen.
Du meinst, sie finden den Zugang über die normale Alltagskleidung und dann sind sie geistig reif. Also das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber sind sie geistig reif dafür, das auch in der Brautmode wiedergespiegelt zu
werden. Naja, du hast ja jetzt auch gebraucht mit der Bluse.
Ja, jetzt wo du es sagst. So, weißt du? Allerdings hatte ich keinen Puffärmel im Brautkleid. Keinen, nicht einen einzigen. Auch keinen versteckten. Wie du weißt.
Ich weiß.
Wie du weißt. Kerstin, was macht denn ein gutes Brautmodengeschäft aus, das deine Kleider führt?
An sich will ich, dass es die Bräute nett haben da. Also, dass es einfach eine nette Beratung ist, dass man nicht unter Druck gesetzt wird. Das kennen wir hier in Berlin ja dann doch von vielen Läden.
Oh, das ist international, glaube ich.
Ja, okay.
Also, das kennen wir übrigens auch aus Süddeutschland. Okay. Soll es auch geben.
Dass man das halt eben ehrlich macht und durchaus auch mal sagt, ne, heb mal die Arme und guck mal, ob du dich bewegen kannst.
Pampasbras, ganz wichtig. Du hast ja hier auch welches,
wir haben es schon ewig.
Oh, ich kam hier vorher rein und dachte, oh scheiße, Pampasbras, wie konnte das passieren?
Ja, wir haben das schon sehr lange da stehen.
Ein Grund mehr ist irgendwann auch zu entsorgen.
Wieder wegzumachen.
Staub zu.
Immer, wir machen ja auch immer mal was Neues. Genau, so ist es ja nicht. Wir machen ja auch immer mal was Neues. Wo waren wir? Ja, genau. Also einfach, dass sie es nett haben. Also, dass es ein schönes Erlebnis ist für die Braut. Also, wir haben halt immer wieder mal Bräute, die dann kommen und sagen, oh, da war es total blöd oder da will ich nicht kaufen oder sowas. Ne? Das ist einfach, das will man ja nicht. Man will, dass das ein schönes Erlebnis ist. Damit fängt die Hochzeitsvorbereitung schon an. Und ja, ich habe natürlich auch gerne Läden, natürlich A, die Sachen zu schätzen wissen, das natürlich schon, denen das auch wichtig ist und die auch kommunizieren, dass wir das in Deutschland produzieren, dass das schöne Stoffe sind. Das ist ja, also ich möchte die Kleider gern an Läden geben, die Sachen kennen und sich ja, und dann eben auch dadurch gut beraten können, wo das halt nicht nur ein Label ist, was zwischen 5 anderen hängt, weil da sind wir dann auch schnell verschwunden mit den schmalen Kleidern. Wenn wir da neben vielen Prinzessin-Dinger hängen, rutschen wir dann immer so weg vom Bügel. Hm. Die Tüllsachen schieben das so rein. Also von daher muss
Kleidermobbing. Halt,
ja, ne? Gibt's.
Kleidermobbing. Ich muss mal drauf achten.
Und deswegen habe ich halt gerne Läden, die halt einfach auch wissen, was ist denn ein Tüll? Was ist denn ein Chiffon? Man muss ja immer davon ausgehen, die Braut kommt ja erstmal völlig unbefleckt an und hat ja eigentlich nicht, meistens zumindest nicht viel Ahnung von Materialien und
ist
vom Brautkleid selber. Ne? Nee, ist auch nicht ihr Job.
Nein,
aber
das
du
ist
hast
unser
auch viele
Job.
Läden, deren Job das anscheinend nicht ist.
Ja.
Deswegen, das ist immer so was von der Auswahl her. Also wir sind ja auch nicht in irgendwelchen riesigen Geschäften, weil das passt dann irgendwie auch nicht. Das hat dann auch die Erfahrung immer mal gezeigt, dass das einfach überhaupt nicht zusammenpasst.
Da ist auch die Beratung eine andere.
Ja, da ist die Beratung eine andere. Wir hatten dann Bräute, die da waren. Die Verkäuferin wusste nicht mal, dass sie uns im Laden hängen haben und solche Geschichten. Ne? Also da haben wir dann eben, also das passt einfach nicht. Es müssen so kleine, gemütliche Läden sein, die eben wissen, was sie da verkaufen, die ihre Kollektionen alle kennen, ihre Produkte kennen, die wissen, was ist an Änderungen möglich, kann eben auch eine Schwangere so ein Kleid anziehen oder nicht und kann man mal den Ausschnitt tiefer machen oder nicht. Also so diese ganzen individuellen Geschichten, die ja bei einem Brautkleid einfach nur mal kommen, weil es ja perfekt sitzen soll. Und auch Läden, von denen ich weiß, dass sie gute Änderungen machen, weil damit fällt es am Ende nämlich auch noch mal ganz ordentlich, weil wenn die Braut toll aussieht, werden die Leute fragen, von wem ist das Kleid? Und dann werden sie immer sagen, es ist ein Kisui-Kleid. Aber sie werden nicht sagen, oh, ich war aber bei Schneiderin sowieso. Ne? Und genau so ist es eben umgekehrt. Stimmt. Auch wenn dieses Kleid am Ende nicht gut sitzt, dann werden sie halt immer noch sagen, es ist ein Kisui-Kleid, obwohl ich mit der Änderung ja gar nichts zu tun habe, weil sie eben bei einem Schneider waren, der halt anscheinend nicht in der Lage war, das anständig zu ändern.
Ja, oder manchmal ist es, also wir haben ja, arbeiten ja zusammen mit einer Schneiderin, die eure Kleider jetzt ja auch schon seit Anfang an kennt und auch die Stoffe und die Verarbeitung. Die freut sich übrigens immer wie ein Schnitzel, wenn die ein Kisui-Kleid zum Ändern kriegt, weil sie sagt, das ist einfach, die fassen sich anders an, die kann man anders ändern, die sind änderungsfreundlich. Also das ist das nur mal als Feedback so aus der Seitengasse, ne? Ja, gern, ich werde es gern zurückgeben. Nee, aber das ist tatsächlich, glaube ich, dann auch eine Frage, weißt du, das Gesamtbild muss passen. Und ich glaube, ihr seid einfach kein Label für einen Multi-Label-Store, der 20, 30 gängige Labels hat. Wobei, vielleicht zur Abrundung oder Ergänzung, aber kann ich nicht sagen. Ich habe nicht 20 oder 30 Labels. Ja. Insofern bin ich froh, dass ich euch am Start habe. Und weißt du, ich meine, es ist dir bewusst, es ist mir bewusst, es gibt ja nicht nur Kisui, sondern es gibt gute Kollegen, die wir auch wertschätzen. Zum Beispiel die Sina Fischer, die in Albstadt produziert. Und die hat ja einen ganz ähnlichen Ansatz wie du. Die sagt auch, ich möchte für die Bräute, die in Deutschland ihr Geld verdienen unter vernünftigen Bedingungen, möchte ich in Deutschland Produkte herstellen unter vernünftigen Bedingungen. Und nicht, ich gebe das nicht nach Polen oder Fernost oder in die Türkei oder nach Rumänien, sondern ich fertige dort, wo die Textilindustrie früher mal war. So. Und das finde ich auch einen soliden Ansatz. Und die hat ja ganz ähnlich, also ich weiß nicht, ob du mal die Episode mit ihr gehört hast.
Habe ich.
Die hat ja einen ganz ähnlichen Ansatz. Hast du alles verstanden, Sina? Und ich war mir schwäbisch gesprochen.
Doch, habe ich verstanden.
Die Triggerwarnung, Mundartfolge. Und die sieht es ja genauso. Und die sagt auch, gescheite Stoffe, eine gescheite Verarbeitung. Und ich möchte das nicht woanders herstellen lassen. Und sie sagt es gleich wie du, die ist ja auch an der Front, die haben ja auch ein kleines Geschäft, wo du vor Ort das Kleid dann bekommen kannst. Sie sagt auch, ich möchte den Kontakt zu den Bräuten haben, ich möchte, dass das vernünftig hergestellt, vernünftig beraten ist. Und insofern seid ihr da wie Schwestern.
Na, sollten wir uns mal treffen, wa?
Ja, solltet ihr wirklich mal durch. Ich glaube, also das wird sich irgendwann mal geben. Wenn wir alle ein bisschen freier sind, werden wir uns alle mal in Stuttgart treffen und der versteht euch gut, das weiß ich. Weil die hat, weißt du, die hat ja auch tolle Stoffe, die hat auch gerne Stoffe, die in Deutschland hergestellt werden und die würde ich, ich sehe Sina schon, wie sie was hier so streicheln würde. haben will. Ja, geht mir ja nicht anders. Also ein gutes Brautmodengeschäft, finde ich auch, muss einfach so ein bisschen, ja, Heimat hört sich so ein bisschen blöd an, aber es muss der Braut einfach eine Geborgenheit geben für diesen Moment. Weißt du, du bist emotional zerbrechlich im Brautkleid. Da manifestieren sich Hoffnungen, Träume, Wünsche, der Wunsch nach Ästhetik, der Wunsch nach Harmonie, nach Liebe. Und das Brautkleid ist ein Symbol für so vieles. Und das braucht dann, finde ich, auch einen geschützten Raum, in dem die Braut einfach diese Geborgenheit kriegt, auch sich so zu entscheiden, wie das für sie gut ist und nicht, also ich persönlich bin jetzt kein Freund von den ganz großen Läden, wo 8 oder 10 Bräute rumlaufen und wo du nach rechts guckst. Das hat natürlich schon irgendwie auch was Spannendes. Du guckst, was zieht die an, kann ich das Kleid auch haben? Das ist aber eher dann nicht so meins, das ist mir dann zu wuselig. Ich finde es ganz schön, wenn die Braut bei uns alleine ist und das ist wie in ihrem Wohnzimmer, wie in zu Hause, der geschützte Raum, ihre Privatsphäre. Kerstin, hier ist auch ein geschützter Raum, deswegen plaudern wir ja über Sachen, die sonst keiner hören darf. Ne?
Was kommt denn jetzt?
Nein, wir werden uns wieder treffen zu einer Episode. Und weißt du, das ist ja, das Thema ist ja unerschöpflich. Also mir fallen da so viele Dinge ein. Und wenn ich hier in Berlin leben würde, in deiner Nähe, dann würde ich also alle 2 Wochen auf einen Kaffee vorbeikommen und dann würden wir wieder die Zeit vergessen. Das tun wir jetzt aber nicht. Deswegen ganz lieben Dank auch für diese Episode.
Danke
und
auch.
Wir werden uns auch wieder treffen, wenn es wieder heißt. Willkommen zurück zu Robert.